Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich werde jetzt erstmal was erzählen, was so nicht in der Bibel steht. Es könnte aber so in der Bibel stehen, stelle ich mir vor. Dass eines Tages die 12 Jünger zu Jesus kamen und sagen: Meister, warum lässt du dich eigentlich auf so einen Blödsinn jeden Tag ein? Da kommen jeden Tag Leute da angeschleppt und fragen dich alles Mögliche. Die wenigsten davon meinen es ernst. Sie kommen, sie wollen irgendwo bloß, dass du irgendwas sagst, was man gegen dich verwenden kann. Und wenn du dann so Sachen sagst, die so anecken, pass auf, dass sie dir nicht irgendwann einen Strick draus drehen. Wenn du zum Beispiel gesagt hast, sie werden diesen Tempel dieses Leibes abbrechen und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen, die werden dir irgendwann einen Strick draus drehen und werden sagen, du wolltest den Tempel abreißen. Warum machst du das? Die wenigsten von denen meinen es doch ernst. Sie stellen dir Fallen, sie hören nicht richtig zu, wenn du antwortest. Gib's doch auf. Investier die Zeit doch lieber in uns, ja? Wenn wir irgendwo mit dir unterwegs sind, wir hören wenigstens zu. Warum machst du das, Meister? Fangfragen stellen sie, Fallen stellen sie dir. Ein unvorsichtiges Wort, ein Missverständnis, einmal falsch zitiert und dann, ja, dann ist es um dich geschehen, oder? Soweit hätte es sein können, ja. Und der heutige Bibeltext, der ist ja aus einer Passage im Markus-Evangelium, wo genau das passiert. Einer nach dem anderen kommt und stellt Jesus Fragen. Da kommen die einen und sagen, soll man Steuer zahlen? Ja, gerade wie ein Brief vom Finanzamt gekriegt, unangenehme Geschichte immer, ja. Soll man überhaupt Steuern zahlen? Als Christen sind wir doch da in deinem Reich und zahlen doch nur für dir Steuern, doch nicht in dieser Welt. Die Sadduzäer sagen, ja, wie ist das eigentlich hier mit dem Verheiraten? Wie wird das mal sein im Himmel mit dem Verheiratetsein, weil einer hier mehrmals verheiratet war? Lauter so Fragen. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und hatte gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Ist es auch wieder so einer, der mal wieder so eine Frage loswerden will? Der bloß irgendwo Jesus aufs Glatteis führen will? Oder meint das ernst? Woher soll man das wissen? Was ist das überhaupt für eine Frage? Wozu diese Frage, welches ist das wichtigste Gebot? Habt ihr euch schon mal Gedanken drum gemacht, welches das wichtigste Gebot ist? Will er damit sagen, auch alle 10 kann ich mir sowieso nicht merken, dann sag mir die wichtigsten, dann halte ich die, oder? Oder hat er vielleicht gemerkt, nachdem er es versucht hat zu halten, hat er vielleicht gemerkt, dass diese Gebote manchmal auch miteinander in Konflikt stehen können? Da heißt es zum Beispiel, man soll am Feiertag nicht arbeiten. Am Feiertag heiligen, nicht arbeiten. Da steht aber auch, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wenn ich jetzt Vater und Mutter am Feiertag helfen soll, was arbeiten, welches gilt dann? Könnte sein, dass das der Hintergrund ist, dass dieser Schriftgelehrte deswegen fragt und sagt, was ist eigentlich das Wichtigste? Was gilt denn, wenn es irgendwo miteinander in Konflikt stehen? Jesus antwortet auf diese Frage und erstaunlicherweise, er antwortet nicht mit einer einfachen Antwort. Man sollte doch meinen, auf diese einfache Frage, welches ist das wichtigste Gebot, da gibt Jesus ihnen eine einfache Antwort und sagt, natürlich das erste. Oder vielleicht würde Jesus sagen, naja, du sollst nicht töten, das ist das Wichtigste. Dann ist schon mal das wichtigste Hindernis in dieser Welt abgeräumt. Und wenn alle Welt das behalten würde, nicht zu töten, dann gäbe es schon mal keine Kriege. Aber Jesus antwortet nicht mit einer einfachen Antwort. Jesus antwortet und sagt, es sind eigentlich 2. Es sind 2 Gebote. Das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle oder gleichwertig, könnte man auch übersetzen, steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das finde ich schon mal sehr interessant, was Jesus hier tut. Viele wollen uns ja weismachen und erzählen, auf einfache Fragen muss es eine klare Antwort geben. Und diese Ideologien machen sich ja in dieser Welt breit, die immer auf alles immer einfache Antworten haben, ne? Das sind die populärsten Ideologien, die immer bloß einfache Antworten haben. Schwarz oder weiß, ja oder nein, so und so ist das. Und Jesus traut sich hier auf diese wichtige Frage zu sagen, das ist eine doppelte Antwort. Eine doppelte Antwort, indem er sagt, diese beiden Gebote bilden den Kern. Wir lernen also daraus, dass nicht auf alle einfachen Fragen immer es nur eine einzige Antwort gibt, sondern manchmal ist die Wirklichkeit ein bisschen komplizierter, als der Fragesteller zu meinen glaubt. Jesus antwortet mit zweierlei Geboten. Du sollst Gott über alles lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Auf den ersten Blick steht es doch auch wieder in Konflikt miteinander, oder? Was mir noch auffällt dabei, wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde haben wir die 10 Gebote durchgenommen, 2. Mose 20 miteinander gelesen und da ist uns aufgefallen, da steht ja, das kennen wir alle, haben wir im Konfirmandenunterricht mal gelernt, ne? 10 Gebote heißen, du sollst nicht. Du sollst nicht, du sollst nicht. Jesus antwortet hier mit 2 Geboten, von denen keines lautet, du sollst nicht, sondern positiv, du sollst. Also, was sagt Jesus allein schon dadurch, dass er diese Formulierung nimmt? Dass der Wille Gottes nicht in erster Linie darin besteht, Dinge zu vermeiden, sondern das Richtige zu tun. Manchmal ist es ja einfacher und eindeutiger, die Verbote zu beschreiben, ne? Straßenverkehrsordnung. Es ist verboten, auf der linken Seite zu fahren. Es ist verboten, im Haltverbot zu parken. Es ist verboten, das und das und das und das. Und manchmal kann man ja so lustige Bilder sehen, wo dann irgendwo man von einer Kreuzung hinfährt und hat überall Verbotsschilder. Ne? Das sind 8 Straßen und alle sind verboten, außer einer. Dann bleibt eine übrig, die darf man dann fahren. Bis man das rausgefunden hat, ist sich hinten dran schon Stau gebildet. Ja? Welches das jetzt ist, was als einzige übrig bleibt. Man könnte auch einfach ein Schild aufstellen, nimm die 3. Straße, ist die einzige erlaubte. Also Jesus macht hier das, dass er sagt, ich zeige euch das, worauf es ankommt. Und nicht so sehr das, was verboten ist. Könnte es sein, dass wir als Christen vielleicht auch deswegen so ein bisschen das Image in dieser Welt haben, Christsein ist all das, was verboten ist, weil wir uns gern mal dem aufhalten, du sollst nicht. Und wenn Jesus sagt, du sollst Gott über alles lieben, das ist schon mal positiv. Das ist eine positive Ausrichtung, dass wir uns auf Gott ausrichten mit unserem ganzen Leben. Und das andere ist darin dann eigentlich enthalten. Also Jesus macht das eine deutlich, du sollst Gott über alles lieben und deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Was zitiert Jesus hier? Das erste, was Jesus hier zitiert, ist ein Zitat aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Er ist ein Einziger, er ist einzigartig, er ist der Einzige. Gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Er ist der Einzige. Nein, wir haben nicht viele Götter. Wir haben nicht einen für den Sommer und einen für den Winter und einen für die Fruchtbarkeit und einen für die Sonne. Nein, wir haben einen Gott und es gibt nur einen und der begegnet uns. Und diesen Gott, den sollst du von ganzem Herzen mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Wesen, als ganzer Mensch, mit deiner ganzen Kraft lieben. Diesen Gott, auf den sich auszurichten, das zitiert Jesus. Das Zitat, das war jedem Juden bekannt. Jeder fromme Jude betet das morgens und abends. steht in jedem, über jedem Tür und so. Das ist eines der bekanntesten Zitate überhaupt, was jeder Jude auswendig kennt. Und Jesus sagt, wenn du das ernst nimmst, dann hast du das Wesentliche schon mal verstanden. Und dann zitiert Jesus noch ein zweites Wort, das ist aber dann aus 3. Mose 19. Räche dich nicht selbst, trage deinen Landsleuten nichts nach, deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und auch wieder mit dieser Zusatz, denn ich bin der Herr. Also ist das nicht ein Gebot, was in Konkurrenz zu der Liebe zu Gott steht, sondern das ist zutiefst die Überzeugung, wie Gott sich uns im Alten Testament vorstellt. Es gibt genug zahlreiche Stellen, die sagen, man kann nicht Gott lieben und seine Geschöpfe schlecht behandeln. Passt nicht zusammen. Wer den Armen übers Ohr haut, lästert seinen Schöpfer, den, der ihn geschaffen hat. Wer einen betrügt, betrügt einen Menschen, der Gott sehr viel wertvoll ist und deswegen hat es mit Gott zu tun. Wer einen Menschen beschimpft und runtermacht, wer einen Menschen die Ehre nimmt, nimmt Gott die Ehre, der diesen Menschen geschaffen hat. Und das ist etwas, was zutiefst im Alten Testament uns überall begegnet. Deswegen sind auch die Anweisungen Gottes für sein Volk über den Umgang miteinander, wie man mit Schwachen, mit Armen, mit Verarmten, wie man mit Behinderten, wie man mit gehandicapten Leuten, wie man mit Ausländern umgeht, sind im Alten Testament rigoros. Du sollst diesen Leuten eine Chance geben. Du sollst diese Leute ja so behandeln, dass sie bei dir sicher leben können. Und die sollen auch am Sabbat ihre Ruhe haben, auch wenn sie, ja, es ist, das Sabbatgebot gilt auch für die Fremden, die im Land leben. Also nicht, dass man dann sagt, hier, wir machen einen schönen Lenz und die anderen sollen für uns arbeiten. Nein, du sollst den Armen, du sollst den Fremden, der in dein Land kommt, nicht bedrücken. Beides gehört im Alten Testament schon zusammen. Und deswegen habe ich vorhin mal gelesen bei 1. Johannes, dass Johannes sagt, es ist nichts Neues. Das ist ein uraltes Gebot, das haben wir schon so lange. Aber er sagt, trotzdem ist es neu. Es ist trotzdem neu, weil Jesus es gelebt hat, weil Jesus durch seinen Tod uns ermöglicht hat, danach zu leben. Und das ist jetzt das Neue. Das ist nicht nur, so sollten wir leben, sondern dass es jetzt in Jesus möglich ist. Das ist das Neue. Und deswegen schreibt Johannes, es ist alt und zugleich neu. Zwei wichtige Gebote, die Jesus hier zusammenfasst und damit deutlich macht, es geht bei diesem Gebot nicht um einzelne Verhaltensweisen. Denn das ist ja das andere, dass Jesus, indem er diese beiden Gebote hier so herausgreift, Gott über alles zu lieben und den Mitmenschen zu lieben, da geht es beides Male um eine Einstellung, nicht um eine Einzelverhaltensweise. So ein bisschen hat man in der Neuzeit versucht, das nachzubilden, als man die Straßenverkehrsordnung so in Deutschland gemacht hat, ne? Wisst ihr, wie die anfängt? Ja, haben doch einige Führerschein gemacht hier in der letzten Zeit. Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Jeder hat sich so zu verhalten, dass er die anderen nicht behindert oder gefährdet. Ist doch alles drin, oder? Da ist drin, dass man ihnen nicht die Vorfahrt nimmt, dass man ihnen nicht die Einfahrt zuparkt, dass man ihnen nicht von der Straße räumt irgendwo. Da ist alles drin eigentlich. So. Und jetzt sagt Jesus, wenn du das ernst nimmst, in deinem ganzen Willen, mit deiner ganzen Zielsetzung, mit dem, was dir wichtig ist in deinem Leben, dich auf Gott auszurichten. Und weil du dich auf Gott ausrichtest, deinen Mitmenschen als Geschöpf Gottes ernst zu nehmen, dann hast du verstanden, worum es Gott geht. Aber beides sind jetzt nicht irgendwo so Sachen, was darf man alles nicht. Wir sind sehr schnell in dieser Versuchung, dass wir Gebote hören und sagen, da geht es um Einzelverhaltensweisen. Ja? Darf ich, wie weit darf ich jetzt irgendwo, wann darf ich noch bei Rot drüber fahren bei der Ampel? Ja? Wann darf ich noch, wie viele Sekunden darf es sein und so? Ja? Dass man immer guckt, was ist jetzt, wie ist das jetzt mit dem Parken, wie ist das mit dem, wie ist das mit irgendwelchen, wie weit darf der Ast über das Grundstück, die Grundstücksgrenze ragen, bevor der Nachbar Ärger macht und all so Sachen. Und Jesus hebt das alles auf die persönliche Ebene. Und sagt, es ist eine Frage deiner Einstellung Gott gegenüber. Und daraus abgeleitet eine Frage deiner Einstellung dem anderen Menschen gegenüber, der ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Also eigentlich könnte man das so zuspitzen, dass Jesus hier deutlich macht und sagt, es geht nicht darum, dass ihr alles richtig macht. Das ist die große Falle bei Geboten und Gesetzen. Dass wir uns dann hinstellen und sagen, ich habe doch alles richtig gemacht. Und Jesus sagt, hast du in dem, wie du dich verhalten hast, die Ehre Gottes gesucht? Ist das, was du tust, aus der Liebe zu Gott heraus passiert? Und aus der Liebe zu deinem Mitmenschen, der ein Geschöpf Gottes ist? Also im Grunde geht es Jesus nicht darum, dass wir uns mit stolzgeschwellter Brust hinstellen und sagen, ah, schau mal, ich habe alles richtig gemacht, sondern es geht darum, dass wir versöhnt leben, dass die zerbrochene Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, dass der Friede mit Gott wiederhergestellt ist und wir in Liebe Gott gegenüber leben, dass wir seine Liebe zu uns beantworten mit unserer Liebe zu ihm. Und dass diese Liebe zu Gott so groß ist, dass sie die Liebe zum anderen Menschen mit einschließt. Und deswegen sagt Jesus, kein Gebot ist wichtiger als diese. Da antwortete der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, da sagst du die Wahrheit. Einer ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Zu fragen in dem Sinne, wie sie vorher gefragt hatten, um ihn aufs Glatteis zu führen. Ja? Das heißt nicht, dass danach keiner mehr jemals eine Frage gestellt hätte, sondern aber diese Art von Fragen, die vor allem darauf aus waren, ihm einen Fehler nachzuweisen, das hat aufgehört. Das finde ich einen interessanten Schluss von diesem Geschichte. Es gab also tatsächlich viele Menschen, die kamen, um Jesus Fragen zu stellen, um ihn auf die Zahn zu fühlen, um jemand mal zu gucken, wie tickt er denn oder vielleicht auch mit böser Absicht, wo können wir ihm Strick draus drehen. Aber es gab auch Menschen, die waren durch ihre Begegnung mit Jesus persönlich berührt. Da gab es Menschen, die haben gesagt, der hat recht. Da gab es Menschen, die waren nicht und kamen nicht und haben gesagt, ich habe ja sowieso recht und deswegen kann er ja nur bestenfalls mir zustimmen, dann hat er auch recht oder ansonsten hat er Unrecht. Sondern da sind Menschen, die sind offen zuzuhören und da stellt er sich hin und sagt, Meister, das ist eine super Antwort und der kann ich nur aus ganzem Herzen zustimmen. Und das finde ich ja interessant, dass Jesus ihm jetzt sagt, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Warum? Moment, muss der nicht erst sich bekehren, muss der nicht irgendwo sich taufen lassen, muss der nicht irgendwo einen Glaubensgrundkurs mitmachen? Und nein, Jesus sagt, wenn du begriffen hast, worauf es Gott ankommt, wenn du begriffen hast, wie das Herz Gottes tickt, und wenn du bereit bist, dich mit deinem ganzen Leben darauf einzulassen, was Gott wichtig ist, und wenn dieses Empfinden dafür, was Gott wichtig ist, sogar dein Miteinander, dein Umgang mit anderen Menschen anfängt zu bestimmen, dann bist du eigentlich schon fast drin im Reich Gottes. dann unterstellst du dich seiner Herrschaft. Und damit macht Jesus hier was Interessantes. Er macht deutlich, dass es nicht irgendwo nur einen Gegensatz gibt. So, das eine ist das Alte Testament und das können wir abtun und sie brauchen wir nicht mehr, wir leben im Neuen. Sondern Jesus macht deutlich, dass der Kern des Alten Testaments, Gott zu verstehen, Gott zu lieben. Und Jesus argumentiert ja hier im Alten Testament und sagt, das, wenn du das verstanden hast, dann bist du schon mit einem Fuß im Neuen Testament. So sagt der Jesus, ich bin nicht gekommen, den alten Bund aufzulösen, abzuschaffen und auszurangieren, aufs Altpapier zu kippen, sondern ich bin gekommen, um den zu erfüllen und herzustellen. Das, was der Vater ursprünglich vorhatte. Zu begreifen, was Gott wichtig ist. Und dann bescheinigt Jesus diesem Mann, du bist nicht weit vom Reich Gottes weg, weil dir wichtig ist, was Gott wichtig ist. Eine interessante Begebenheit. Nah bei Gott sind wir also nicht, wenn wir keine Fehler machen. Nah bei Gott sind wir, wenn uns das bewegt, was Gott wichtig ist. Wenn wir uns mit unserem ganzen Wollen, unserem Denken, unserer Zuneigung, unserem Hinhören auf Gott ausrichten und dann bereit sind, die Schritte zu gehen, die er uns zeigt, dann sind wir auf dem besten Weg. Jesus bescheinigt es nicht nur diesem Mann, sondern er macht damit auch deutlich, worum es ihm im Kern geht, die Beziehung zu Gott herzustellen und damit eine Beziehung, eine Grundlage der Beziehung zu schaffen zu anderen Menschen, von Gott her. Zu verstehen, wie Gott uns gebraucht in dieser Welt. Worauf es ankommt, nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir das tun, was Gott durch uns tun will. Und dann können wir in jeden neuen Tag gehen mit dieser Erwartung, wenn wir es in Epheser 2 lesen, dass wir sein Werk sind, dass wir geschaffen sind zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und darf ich jeden Tag aufstehen mit dieser Erwartung, Herr, ich bin gespannt auf die Entdeckung, was du heute für mich vorbereitet hast, dass ich in deinem Namen anderen Menschen was Gutes tun darf. Ich bin gespannt auf deine Überraschungen, die du an meinen Weg heute gepackt hast. Eine interessante Entdeckungsreise, eine spannende Reise, zu der Gott uns und Jesus uns einlädt.